toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, herzlich willkommen zur Folge 100, eine Jubiläumsfolge. Ich hatte vorher noch mal nachgeschaut, die ganzen Wonder-Folgen auf Paris habe ich ja nicht dazu gezählt als Reporter vor Ort. Und davor war es Folge 99, das wisst ihr als Stammhörerin und deswegen ein heutiges Jubiläum. Und ich habe mir überlegt, nach meiner kurzen Verschnaufpause nach Paris, wer könnte heute Insights geben und euch auch begeistern, und dass die Wahl relativ schnell auf Paul Heuser gefallen, der bekannte Tennis-Kommentator von Sky, der nämlich vergangene Woche in Stuttgart im Einsatz war, vor Ort als Reporter, aber auch als Kommentator, unter anderem das Finale von Jan-Lennard Struff gegen Francis Tiafoe, kommentiert das dramatische Finale und freue mich, dass er zugesagt hat und jetzt aus München in der Leitung ist. Hallo Paul.
Hallo Yannick, Folge 100, was für eine Ehre. Also das ist ja wirklich großartig, dass du schon so viele Folgen aufgenommen hast. Kompliment natürlich auch an dich. Ich habe auch immer mal wieder reingehört. Und natürlich vielen Dank für die Einladung.
Du bist der eine Hörer von Google Analytics. Jetzt weiß ich's. Danke. Danke für die warmen Worte zum Start. Kleiner Insight, es ist Versuch Nummer 4. Die Technik hat gerade mal ein bisschen gestreikt, aber jetzt hören wir uns gut und ihr hört uns hoffentlich auch, und wir wollen heute über Tennis reden, über die Rasensaison, über das, was schon passiert ist in Stuttgart und was gerade passiert in Halle, Berlin und Queens, wo Paul auch bei ein, zwei Turnieren im Einsatz ist, heute aber frei hat, deswegen ist der Donnerstag der perfekte Tag, und wir wollen ein bisschen über unseren Job reden und über das, was ansteht in Wimbledon. Ihr wisst das natürlich, Wimbledon, die Rechte liegen bei Sky und Moritz Lang ist immer vor Ort und ein Team aus richtig guten Kommentatoren begleitet das für euch, unter anderem auch Paul. Ganz kurz noch, ich habe ein bisschen vorhin dich natürlich auch nochmal gegoogelt, auch noch ein paar Sachen rausgefunden, Paul, die ich auch noch nicht wusste.
Jetzt bin ich gespannt.
Du siehst jünger aus, deswegen. 84er Jahrgang und in Wien Public Communication studiert und Publizistik und seit 2012 schon bei Sky. Das ist ja schon 11 Jahre. Ich wusste nicht, dass du schon so lange da bist. Das ist eine halbe Ewigkeit, oder?
Ja. Wenn man drüber nachdenkt, schockt es mich auch. Ist vor allem für Medienbranche natürlich sehr, sehr lang. Ich habe dort volontiert, also das klassische Volo gemacht. Vorher, ja, du hast es gesagt, in Wien studiert, Public Communication, also es war im Bachelor, war es Publizistik und Kommunikationswissenschaft, da war Journalismus natürlich auch mit dabei, aber eigentlich war mein Schwerpunkt dann schon mehr auf PR, und mit dem Masterstudium war auch noch Journalismus dabei, aber da ging eigentlich dann die Richtung noch mehr so Richtung Kommunikationsmanagement, Richtung PR, und da war ich Werkstudent bei Red Bull.
Ja,
und dadurch war... Ja, und ich war dadurch eigentlich fast schon weg vom Journalismus, mehr so Richtung Fuschel am See unterwegs. Red Bull Firmenzentrale war da mal für eine kurze Zeit auch mein großes Ziel, weil Red Bull natürlich schon ein spezielles Unternehmen, ein sehr spannendes Unternehmen. Und das hat mich schon auch am Anfang sehr in den Bann gezogen. Aber durch Red Bull, durch Servus TV, habe ich dann den Weg wieder zurückgefunden und auch erstmals den Weg so Richtung Fernsehen gefunden. Das war dann Praktikum in der Sportredaktion in Salzburg. Dann habe ich noch hospitiert beim SWR. Und das waren so für mich die Momente, wo dann klar war, okay, ich will es unbedingt im Journalismus noch probieren. Ja. PR kann ich theoretisch auch irgendwann mal anders machen oder später machen. Und Volo war dann die Chance bei Sky. Das habe ich gemacht. Vorher eine Station habe ich noch vergessen. Bayerischer Fußballverband war ich persönliche Referenz.
Genau, das wollte ich jetzt gerade noch hinzufügen. Das steht nämlich auch online, wenn man über dich sucht. Ja. Was hast du da?
Ja. Da war ich persönlicher Referent des Präsidenten vom damaligen auch DFB-Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch. Kennen viele sicherlich auch noch. Dr. Rainer Koch, der war auch Interimspräsident beim DFB, als da die ganzen Unruhen waren. Nach Wolfgang Miersbach, glaube ich, war er, genau, Doppelspitze. Ja, da war ich aber eigentlich nur eine Saison dort. Und ich habe damals nämlich, als ich die Job bekommen habe beim BFV, Ja, das ist ja dann auch wieder mehr PR. Habe ich Sky abgesagt, um als Jungredakteur dort anzufangen. Und war so echt ein bisschen im Konflikt. Und ja, habe parallel aber auch immer nach einem Volo gesucht. Kann verraten, bei ARD, ZDF oder beim Bayerischen Rundfunk hat es nicht geklappt mit dem Volo. Das ist auch
Da
ja
muss ich aber
sehr
mal
schwerer.
einhaken. Da muss ich aber mal wirklich mal einhaken, wirklich, Paul, weil um
Ja.
dich noch einzuordnen, es ist brutal schwer, bei den öffentlichen und bei den großen Sendern in Volo zu bekommen. Also für euch noch als Einschätzung, Volontariat, die hat Paul ja schon angedeutet, dass die Ausbildung zum Journalisten kann man beim Radio, bei Zeitungen oder beim TV machen, je nachdem, wo man hin will. Also ich habe es bei einer Lokalzeitung gemacht, geht in der Regel 2 Jahre. Und man wird durch die verschiedenen Redaktionen gejagt, hat externe und interne Schulungen. Und kann sich danach Jungredakteur schimpfen. Genau, das nochmal.
Genau,
Und bei zum Beispiel
genau.
beim HR und oder bei Öffentlich-Rechtlichen, da gibt es deutlich vierstellige Bewerbungszahlen und meistens nur so 4 bis 8 Plätze, ja.
Ja, und bei mir war es eben damals, es war, ich weiß noch genau, es war nicht ganz einfach. Ich habe dem BFV dann zugesagt und wollte nicht wieder absagen. Sky kam eben vom Timing her danach, um bei Sky Sport News, der neue Sportsender. Moritz zum Beispiel, Moritz Lang, guter Freund und Kollege von mir, der war zum Sendestart bei Sky Sport News mit dabei als Reporter. Und ich hätte die Chance gehabt, als Jungredakteur anzufangen, also quasi dieses Volo zu umgehen und direkt da reinzustarten. Dafür hätte ich aber dann direkt beim BFV wieder kündigen müssen. Wollte ich irgendwie nicht. Nach 2 Monaten wollte dem BFV auch eine faire Chance geben. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte trotzdem direkt kündigen sollen. Soweit war ich eben damals noch nicht, weil ich dann eigentlich relativ schnell gemerkt habe, nee, also diese Welt jetzt bei einem Verband für einen Präsidenten zu arbeiten, das war auch eine relativ schwierige Zeit, in die ich da reingeraten bin. Dr. Hanna Koch hatte da einige Themen. Und ja, ich habe sofort gespürt, mich zieht's in den Journalismus. Ich will lieber journalistisch arbeiten. Ich will auch eigentlich, ich habe diese Chance, bei Sky direkt da anzufangen in so einer neuen Nachrichtenredaktion, einer neuen Sportnachrichtenredaktion. Dass ich das nicht gemacht habe, da habe ich sehr hinterhergetrauert. Und dann, wie es so ist manchmal im Leben, ich habe halt eben dann die Chance nochmal bekommen und dann eben mit einem Volontariat. Und das war ja das, was ich ursprünglich immer haben wollte, so eine richtige fundierte journalistische Ausbildung. Das waren dann dort 18 Monate nochmal natürlich, ja, nach einem Bachelor- und Masterstudium. Ihr könnt euch dann auch ausrechnen, das zieht sich dann alles ein bisschen nochmal 1,5 Jahre. Aber da würde ich auch sagen, das hat sich gelohnt, weil danach war ich natürlich auch bei Sky nochmal ganz anders drin, habe bei Sky auch andere Redaktionen gesehen, also war in der Fußballredaktion, durfte da schon mit ein bisschen als Reporter ausprobieren, also durfte einfach auch noch mal richtig lernen, bin kann mich erinnern, bin in Dortmund beim Reporter damals Stefan Schäuble 3 Wochen mitgelaufen, da war ich auch beim Derby und Dortmund gegen Real mit dabei, dann war ich in Berlin bei der Bild-Zeitung Sportredaktion auch 1 Monat, auch eine intensive Zeit
Wie war
und
das,
natürlich so
Paul?
bei
Da möchte
den
ich kurz 2 Sätze hören. Wie war das?
ja,
Mit intensiver
ich
Zeit lasse
war
ich dich nicht davon kommen.
Also, ich war auch im 17. Stock, ganz oben, durfte so bei diesen Themenkonferenzen, das war irrsinnig spannend. Also ich war damals 27 Jahre alt, glaube ich, genau. Und damals war Kai Diekmann der Chef. Und ja, also man hat diese Power gespürt, die Bild hat. Man hat auch diese Macht gespürt. Ja, ich war nie ein großer Bildleser oder ein großer Bildfreund. Die Sportredaktion kann ich sagen, das sind unglaublich nette Kollegen damals gewesen, die mich da toll aufgenommen haben. Das war ein sehr schöner Austausch und das sind sehr, sehr gute Journalisten. Und auch da hat man, Sportchef war Walter im Straten, auch da hat man gemerkt, was da für ein Druck herrscht, was da für, ja, jeden Morgen da wird die Themenlage gecheckt, die Außenreporter bei den einzelnen Bundesligisten, aber auch sonst so, da müssen Themenvorschläge kommen und da muss geliefert werden. Und da herrscht nochmal ein anderer Druck. Bei Sky war das damals noch nicht so. Da war es irgendwie ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ist ein bisschen gelassener so, ja. Damals war Sky auch in einer extremen Position. Da hatten wir eigentlich auch fast alle Rechte, Champions League, Bundesliga, alles da. Also das ist ganz anders als heute. Und ja, bei der Bild, wie gesagt, die Kollegen waren sehr, sehr nett. Diese Art zu schreiben, habe ich auch das Gefühl, ist nicht meins. Ich habe es trotzdem ausprobiert und war dann online, bild.de und trotzdem war da schon zu spüren, dass eben dieser ja, dass das einen Zusammenschluss gibt zwischen für Bild, für online, für Bild online und für die Printausgabe, dass die immer enger zusammenrücken. Ja, und das war ein Monat, den ich dort war, den ich wirklich sehr genossen habe. Aber für mich war danach auch klar, also ich habe ja so von dem Online-Chefredakteur habe ich danach ein Angebot bekommen, dass ich auch nach meinem Volo direkt bei der Bild anfangen könnte.
Was?
Die fanden mich gut. War für mich klar, dass ich das nicht machen möchte, dass ich lieber erstmal beim Fernsehen und bei Sky bleiben möchte. So.
Ja, aber danke mal für deine Einschätzung. Ich find's ultra spannend, wenn ich Kolleginnen hier habe, reden wir auch immer ein bisschen über Job und unsere Branche ist ja ständig im Wandel, auch negativ im Wandel. Und ich finde es ja aufregend, was du gesagt hast über deine Anfangszeit, auch über diese Sprünge von PR oder doch Journalismus und dann Boulevard. Also ich kann mal ein bisschen hier was erzählen. Ich habe die Woche erst gelesen, die Bild-Zeitung streicht in manchen Sparten ein Drittel ihrer Belegschaft. Die komplette Grafikabteilung wird aufgelöst und durch künstliche Intelligenz ersetzt. Hat das Handelsblatt geleakt am Montag. Die haben aus einer internen Redaktionskonferenz Infos bekommen, hatten am Sonntag schon darüber berichtet. Das war Anfang der Woche ganz heiß. Ich mag den Boulevardjournalismus. Das ist auch kein Geheimnis, wenn man mich erfolgt, bin ich ein großer Kritiker. Aber es betrifft ja längst nicht nur die Bild-Zeitung, unsere ganze Branche ist im Wandel. Bei euch sind manche Rechtslagen unsicher. Für mich als freier Journalist, weißt du selbst, ich kämpfe jede Woche um Aufträge. Deswegen ist es total spannend, das so von dir zu hören, was man macht, weil es ist ja immer so ein bisschen, der PR-Bereich ist ja durchaus der einfachere Weg mittlerweile. Also wenn ich mir überlege, was Kolleginnen vom Frühjahr erzählen, wie die den Sportjournalismus betrieben haben, es ist immer noch ein Traumjob heute auch, aber damals halt zu viel, viel besseren Konditionen. Vor der Digitalisierung und so, da haben die teilweise in Wimbledon einen guten Artikel gelesen und haben sich dann da, nicht gelesen, geschrieben und haben sich dann da mit Hand und Fuß natürlich, aber haben sich dann da ausruhen können. Heute undenkbar und auch der Druck und so weiter und so fort. Und im PR-Bereich zieht es halt immer viele Leute. Und was ganz kritisch ist, ist, dass viele Journalisten PR-Aufgaben übernehmen, teilweise weil sie es müssen, aus finanziellen Gründen. Und da geht es natürlich dann auch ganz schnell mal in Unabhängigkeitsfragen. Wir sehen es jetzt in einer anderen Branche, im politischen Journalismus gibt es ja die größere Liste von zumeist öffentlich-rechtlichen Journalisten, die irgendwelche Vorträge gehalten haben für die Bundesregierung oder in der Politik halt und dann teilweise halt aber auch über mindestens mal ähnliche Themenfelder berichten. Ne? Das ist ja in jeder Branche, auch bei uns im Tennis-Business ja durchaus auch mal schwierig. Ich öffne mich jetzt, das sage ich hier auch mal ganz öffentlich zum ersten Mal. Ich beschäftige mich auch damit, mich teilweise jetzt dafür zu öffnen in Themengebieten, die nicht so meiner Unabhängigkeit wegnehmen, weil es einfach brutal schwierig ist finanziell. Deswegen fand ich es total spannend, dass du mal so am Anfang über dein Hin und Her und was will ich denn jetzt eigentlich, und wenn du sagst, du hast bei der Bild-Zeitung und du hast für Herrn Koch gearbeitet, das sind ja auch, und du hast den Bild-Zeitungschef gelesen, das sind ja auch vorsichtig formuliert, große Charaktere mit, wie du es schon auch angedeutet hast, mit ständig auch Problemen, die dann durch gute PR behoben werden sollen, ne? So, ja. Das ist schon eine krasse Arbeit. Aber umso schöner, dass du es so in
Ich
die
habe jetzt
Richtung.
natürlich, ja, genau, ich habe ein bisschen Glück gehabt, würde ich auch sagen. Das ist so bei Sky mit diesem Volo klappt hat, ja, weil die haben damals auch bei Sky Sport News, ich war die erste Volo-Generation bei dem neuen Sender und da waren wir zu viert. Und da haben sich auch damals natürlich sehr, sehr viele beworben. Und ich hatte, glaube ich, natürlich den Vorteil, dass ich eigentlich eine Zusage damals schon als Jungredakteur hatte. Die kannten mich also, aber trotzdem musste ich durch ein Assessment Center gehen. So. Und ja, da brauchst du dann halt auch irgendjemanden, der auf dich setzt. Ja, brauchst du, ja, da hatte ich damals, vor allem Roman Steuer war damals der Senderchef, dem ich da ja sehr viel zu verdanken habe. Der fand mich gut. Und sowas brauchst du, um da reinzukommen. Ja, gleichzeitig, genau, manchmal kann man sich nicht aussuchen. Das ist halt
Überhaupt
das. Und
nicht,
dann
überhaupt
muss
nicht.
man, ja, und dann muss man wirklich, glaube ich, dann ist Flexibilität gefordert. Und deswegen, ich kannte natürlich, meine Eltern, die haben sich ein bisschen Sorgen gemacht. Ich komme aus einer Familie, da sind beide Eltern Lehrer, ja, aus einer Lehrerfamilie. Und mein Papa hat mir natürlich auch die Zahlen präsentiert. So sieht es im Journalismus aus. Was bedeutet das? Was sind das für langfristige Perspektiven? So viel wird bezahlt als Festangestellter.
Gott
Und
sei Dank hat mein Vater mir das nicht präsentiert.
ja,
Sonst.
und ich kann mich noch erinnern an diese Burnout-Quote und so damals. Ja, boah, das war schon erschreckend. Ja, die
Ja,
war
die glaube ich
allerdings,
auch nicht.
kann ich mich auch noch erinnern, dass sie im Lehrerbereich auch sehr hoch war. Und ich konnte mir tatsächlich, ich glaube, das ist dann auch wieder Typsache und natürlich geprägt von meinen Eltern. Ich hätte mir auch Lehramt sehr gut vorstellen können und war auch ein Semester an der LMU damals direkt nach dem Abi eingeschrieben, als ich ausgemustert wurde und habe dann aber entschieden, nee, auf keinen Fall. Ich mache es anders als meine Eltern. Ich hatte dann einen Studienplatz für Journalismus in Bremen und Greifswald. Und bin dann aber nach Wien gegangen, weil ich da auch noch ein paar Freunde kannte, die aus München mit nach Wien sind. Ich hatte Lust auf diese Stadt und ich fand irgendwie dann auch dieses Paket Publizistik, Kommunikationswissenschaft mit Werbung, mit PR und Marketing und nicht nur Journalismus, dass ich da ein bisschen breiter aufgestellt bin. Das fand ich dann irgendwie am attraktivsten. Ob ich es heute nochmal so wieder machen würde, ich glaube nicht. Ganz ehrlich, da hatte ich schon das Gefühl, deswegen war dieses Volo auch für mich so wichtig. Das war mein Publizistikstudium war dann im Bereich Journalismus nicht praxisorientiert genug. Ja, also
Naja,
da hatte ich einen
das ist es ja aber
großen
selten.
Nachteil.
Das ist
Ja,
es aber selten. Also ich habe Medienmanagement studiert
genau.
an der Hochschule in Wiesbaden und die bilden ja
Okay.
immer Führungsrollen in Medienunternehmen aus. Also viel VWL, viel BWL, viel Medientechnik, den ganzen Kram. Man muss sich selbst, also mir wurde auch abgeraten, ganz zu schweigen davon, dass mein NC nicht gereicht hat, aber mir wurde auch abgeraten davon, Publizistik zu studieren oder sonstiges. Teilweise wurde gesagt, studiere irgendwas in der Fachrichtung und hol dir die praktische Erfahrung. Und
Genau,
das war der beste
genau.
Rat, den ich bekommen habe, weil ich bin letztlich weitergekommen. Ich war nie ein guter Schüler oder Student, und ich war aber praktisch so, dass die Leute wussten, okay, bei dem ist nicht alles perfekt, aber der reißt sich den A auf, ja, so, und auf den kann man sich verlassen und der brennt für den Job. Und so habe ich eigentlich immer, wie du schon sagst, man muss Leute haben, die auf sich setzen. Und das ist auch ein Learning
Genau.
aus meinen letzten 2 Jahren. Das mache ich viel zu wenig. Früher habe ich diese Allianzen geschlossen mit Leuten, und dass die mich dann auch fördern und so weiter. Mentoren, die hatte ich bei Spox, Flo Riegelmann, Olli Wittenburg, ja, die haben mir den Weg geebnet, Sachen gezeigt, haben mir aber auch vertraute Möglichkeiten gegeben. Und ich habe es dann versucht, mit Leistung zurückzubringen. Und dadurch ist ein Bund entstanden, dass sie auch mal die schützende Hand vor mich gehalten haben. Aber wenn du irgendwie frei bist, da ist niemand, der dir die schützende Hand vor irgendjemanden hält. Du fällst. Und ich dachte immer, dass es reicht, wenn man dauerhaft gute Arbeit macht. Natürlich ist die nicht immer super gut. Da sind auch mal schwächere Abgaben dabei. Aber wenn die Richtung stimmt und man sich den A aufweist, dass das reicht. Aber es reicht nicht in dieser Branche. Weil wenn du frei bist, wirst du aus irgendwelchen internen Gründen vielleicht gekickt, die gar nichts mit dir zu tun haben, aber so verkauft.
Ja.
Und das ist mein Learning aus den letzten 2 Jahren. Ich muss mit meinen Chefs Allianzen schließen und ein gutes Verhältnis haben, auch mit den Chefs, weil Leistung alleine reicht nicht, weil so viele wollen immer noch diesen Job machen. Und das ist eine absolute Ellenbogengesellschaft. Zusätzlich zu den ganzen Punkten. Und das finde ich auch so schade, dass wir uns da gegen, also nee, natürlich nicht wir, aber andere, sich da so die Ellenbogen ausfahren, weil die Branche ist schon schwierig genug. Aber es ist natürlich auch irgendwie nicht verhinderbar. Aber ja. diese Mentoren zu haben, die scheinst du ja gehabt zu haben, ist unabdingbar, um auch weiterzukommen. Und um da jetzt auch nochmal einen Sprung zu machen, dass wir gleich auch über Tennis reden, dass die Leute denken, ey, Yannick, Digga, ist doch ein Tennis-Podcast. Aber ihr wisst, ich brenne auch dafür, euch den Journalismus zu präsentieren und kriege auch immer viel Feedback, dass das gewünscht ist. Deswegen haben wir auch damit angefangen. Du warst ja erst Redakteur bei Sky Sport News HD damals noch, wie hieß es?
Genau. Der klassische Weg. Volontariat,
Genau.
dann Jungredakteur.
Genau. Und
Dann,
dann
also
habt
nach
ihr die
anderthalb Jahren
Tennis-Mannschaft.
war ich da,
Genau.
wo ich zum Sendestart hätte schon sein können, aber
Ja.
dafür eben das Volo in der Tasche. Und dann von Jungredakteur zum Redakteur.
Genau.
Klassisch. Nochmal ein Schritt, ja.
Und
Genau.
dann habt ihr, also du hast auch nochmal, um das auch einzuordnen, du hast Beiträge gesprochen, geschnitten,
Genau.
nicht Tennis, sondern breit gefächert Fußball und andere Sachen. Aber ab
Richtig, also
2016,
Schwerpunkt, ja,
ja,
natürlich
erzähl.
Fußball. Schwerpunkt war natürlich Fußball. Ich kann ganz kurz noch zur Ausbildung. Also man kriegt dann auch ein Sprechtraining natürlich, wird in der
Ja.
Stimme nochmal speziell ausgebildet. Aber dann auch dieses Texten. Wie textet man einen Fernsehbeitrag? Was ist auch anders im Vergleich zu Print oder ja, online? Und mein Schwerpunkt war dann in der Sky Sport News Redaktion schon auf Beiträge, Spielberichte, Zusammenfassungen, Vorschauen, sowas, aber auch mal Trailer, was gehört zu einem guten Trailer dazu? Da arbeitet man ja dann nochmal gezielter mit Musik. Wir hatten damals auch noch ein tolles Magazin, das hieß der Inside Report. Ein paar werden sich vielleicht noch erinnern können. Und das hat mir am allermeisten Spaß gemacht, weil da ist man natürlich ein bisschen tiefer rangegangen. Da war es dann wirklich noch mehr Journalismus, noch mehr, teilweise auch ein bisschen investigativer. Man durfte selber Themen vorschlagen, durfte dann selber die auch eindrehen. Und ich habe dann auch da wieder, so schließt sich dann der Kreis, mal ein bisschen die Red Bull-Kontakte spielen lassen. Hatte da so ein paar Extremsportler, die ich dann vorstellen konnte. Zum Beispiel ein Extremläufer, kann ich mich noch erinnern. Andreas Schießer, da waren wir in Österreich und der läuft so durch die Sahara, diese Ultraläufe und sowas. Und das waren so dann meine ersten Beiträge, wo man dann auch mal so 5, 6, 7 Minuten macht mit toller Musik, mit schönen Bildern. Und ja, genau, das gehört dazu, aber eben nicht nur das. Manchmal ist man auch Ablaufredakteur, da sitzt man in der Regie und ist dann quasi die Schnittstelle zwischen dem CVD, Chef vom Dienst und Moderatorin, Moderator. Ich bin dann auch der Mann auf dem Ohr beim Moderator, habe neben mir aber auch noch einen Regisseur sitzen, der das ganze Technische leitet und die ganzen Schnitte macht. Und das war schon spannend. Oder Schaltenbetreuer, ja. Schaltenbetreuer ist man dann quasi die Schnittstelle zwischen CVD und den Reportern draußen und sagt so, hier, schalte dann und dann nach Dortmund, dann schalte an die Sebener Straße zu den Bayern und dann bereitet man die Fragen vor, bespricht die mit dem Reporter. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht am Anfang vor allem, weil, so viel kann ich auch verraten, mein größtes Ziel war damals im Volontariat, irgendwann mal auch als Reporter vor Ort zu sein und so wie Moritz, ne? So, dann aber auch vor allem natürlich die Fußballthemen zu beackern und anderes, aber halt auf den Events vor Ort zu sein und dann für Sky da zu berichten. Das war eigentlich mein ursprünglich größtes Ziel, ja, damals.
Jetzt ist es ja aber so gekommen, dass man dich hauptsächlich als Kommentator kennt. Natürlich warst du auch letzte Woche in Stuttgart mal vor Ort, hast du auch verschiedene Aufgaben aufgenommen. Aber mit der Hinzunahme der vielen Tennisrechte zusätzlich zu Wimbledon, die er ja schon viele, viele Jahre hat, kam es dann auch dazu, dass du einen Probekommentar bekommen hast, den gut absolviert hast. Damals ein Wimbledon-Halbfinale habe ich gelesen, Fünf-Satz-Match, dass du nachkommentiert hast, also in Echtzeit, Federer.
Richtig,
Genau,
ja, Federer
habe ich auch
gegen
gemacht.
Raonic, ja,
Genau, habe
genau,
ich auch mal gemacht,
ja.
bei DAZN, die mich dann genommen haben und aber nach einem Jahr wieder die WTA-Rechte verloren haben. Deswegen ist es bei mir nur bei 8 oder 9 Live-Einsätzen geblieben und ich hatte auch noch viel Luft nach oben, aber man merkt dann auch trotzdem von Einsatz zu Einsatz, wie man sich verbessert. Ne? Ich hab auch gelesen, du hast viel in der Nacht kommentiert, das habe ich auch mit etwas weniger Hörern, wo man halt einfach ein bisschen Routine reinbekommt, ne? So ist dein dann auch gegangen, ne? Wahrscheinlich auch mit Mentoring von Marcel Meinert etc. Wahrscheinlich,
Auf jeden Fall.
genau.
Stefan Hempel, also Stefan und Marcel sind da sicherlich ganz wichtig in meiner Entwicklung. Tennis hat bei Sky Sport News war ich schon auch immer so der Tennisverrückte, das wussten alle, dass das eigentlich noch mehr meine Sportart ist im Vergleich zum Fußball oder damals war man halt gezwungen, sich mit Fußball ganz intensiv auseinanderzusetzen. Deswegen würde ich sagen, das war Fußball und Tennis damals auf Augenhöhe. Und Tennis war eigentlich nur so wirklich Ausnahmezustand, war 2 Wochen im Jahr, weil wir hatten die Wimbledon-Rechte und sonst nichts,
Ja.
keine Live-Rechte am Tennis. Und ich habe dann aber schon für Sky Sport News die Zusammenfassungen US Open, French Open Finale und sowas habe ich immer gern gemacht. Aber das sind dann halt dann so 1,30er Zusammenfassungen und mehr war nicht. Und als dann aber die ATP-Tour zu Sky kam, 2017, ab Start 2017, war klar, hier brauchen wir jetzt Live-Kommentatoren, die sich mit Tennis auskennen. Und ja, genau, dann war eben dieser angesprochene Probekommentar, das war, glaube ich, schon das Wimbledon-Halbfinale, Federer Raonic 2016. Und dann habe ich Bescheid bekommen, ja, du bist dabei als neuer Tenniskommentator und kriegst da die Chance. Und ja, dann war ich aber schon noch damals festangestellt bei Sky Sport News und war dann in so einer Zwischenrolle. Das hieß damals ein Sky Sport. Also ich war Sky Sport News Redakteur, der dann immer für das Tennis ausgeliehen wurde. Und erst 2020 war dann klar, ich wechsle die Redaktion. Ich wechsle von Sky Sport News zu dem Bereich Other Sports. Also alles außer Fußball quasi, heißt bei uns Other Sports. Da gehört eben Formel 1, Tennis, Handball, Golf und so noch dazu. Und dann war ich in dieser Redaktion und war dann schwerpunktmäßig für Tennis zuständig als Kommentator in erster Linie. Das ist schon so immer noch mein Kernaufgabengebiet, aber eben nicht nur, sondern ich mache auch viel Organisation drumherum, betreue die 250er Turniere, das ist alles passt. Und da kommentieren wir ja größtenteils nicht, sondern da läuft es einfach nur mit englischem Kommentar. Aber ja, kümmere mich dann auch manchmal um Beiträge und gebe ihr einfach redaktionellen Input.
Da
Und
mag ich gerade mal
ja, hak
weil
rein.
thematisch passt einhaken. Du weißt das und ihr HörerInnen wisst das ja auch, man kann eigene Fragen einsenden bei
Ja.
diesem hörerfinanzierten Podcast über Patreon, www.patreon.com/advantagepodcast. Könnt ihr diesen Podcast unterstützen? Geht bei 2 € im Monat los. Ab 5 € im Monat bekommt ihr jede Woche eine Folge zuerst und in ganzer Länge. 2, 3 Tage später geht dann die Folge in 60 bis 70% Länge überall for free online auf Spotify, Apple und bei allen Podcast-Anbietern, die ihr kennt. Und ab dem 7-Euro-Pledge könnt ihr eigene Fragen einbinden. Und das hat die Petra auch unter anderem gemacht. Die kennst du auch. Ganz verrückter Tennisfan, positiv verrückt, die auch oft auf
Ja, kenne ich
Turnieren ist.
gut.
Genau. Und
Genau.
die hat auch
Legendär. CC Weißenhorn. Ja, genau.
Auch eine gute Instagram-Seite. Und
Die ist sehr
sie
gut.
hat gefragt, ich kenne, glaube ich, die Antwort, aber du kannst es mal ein bisschen aufbröseln, ob du festangestellt oder selbstständig bist, weißt du?
Genau. Also immer noch festangestellt. Sogar, ja, genau. Ja, nach dem Volo, seitdem festangestellt, weil das Volo war natürlich befristet. Gut, da war ich auch festangestellt, klar, aber eben befristet fürs Volontariat und dann ist die Frage, wird man übernommen oder nicht. Bei uns wurden alle 4 Volontäre damals übernommen. Aber von diesen 4 von damals bin ich wirklich, ja, bin ich Last Man Standing, der letzte Mohikaner, weil die anderen, 2 sind zu The Zone, beziehungsweise einer jetzt auch freiberuflich, der andere, den kennt ihr. Für die Fußballfans, die kennen den sicher, Mario Rieger, der kommentiert da ganz klasse bei der
Serie
Zone, vor
A.
allem Serie A, ja genau, das ist sein Baby. Und das war Mario eben, der andere war Martin Gräfe und Inga Ortmann auch noch mit dabei. Die hat dann als Reporterin für uns als freie Reporterin gearbeitet. Genau, das waren die 4 damals. Und ja, ich habe eben jetzt den Schwerpunkt Tennis und das jetzt so in der Konstellation eben seit 2020. Dann kam auch erstmal Corona. Da war es dann wieder, also das war echt lustig. Da war ich schwerpunktmäßig für Tennis zuständig und dann hat Corona eigentlich alles verhagelt. Dann mussten wir erstmal
Habe
kreativ
ich aus dem
werden.
Gedächtnis gestrichen.
Naja, da war für mich erstmal wieder nämlich auch ganz viel Sky Sport News angesagt, wieder zurück zu den News quasi, weil die ja auch weiter gesendet haben. Und dann hatten wir so ein schönes Magazin damals mit Moritz als Moderator, Kurz Cross. So, und das war eigentlich auch so mit mein Baby, Meine Idee, dass wir so ein Magazin machen und in der Corona-Zeit, weil natürlich auch die Topstars viel Zeit hatten, jetzt weil die Tour ja stillstand, hatten wir dann echt auch schöne Sendungen mit diesen Skype-Schalten, kann mich erinnern, natürlich mit Sascha Zverev, aber auch mit Dominic Thiem, Berrettini hatten wir und wir hatten Andrew Agassi mit so einem Agassi-Special und da Boris Becker dazu und Brad Gilbert. Also das war großartig, das hat
Nice.
Riesenspaß gemacht.
Das
Ja.
glaube ich sofort. Ja, Petra, vielen Dank für deine Frage. Kommen vielleicht später noch eins, zwei. Und danke an die neuen Patreons, Elias, Roland, Jonas, Silvia, die wieder dabei ist und die ich auch in Paris getroffen habe. War sehr, sehr nett. Danke für deine Unterstützung auch an Justin, an die Kerstin, den Dominik und den Stefan. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sind momentan bei 53. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Als wir Mitte Februar, als ich wieder intensiver angefangen habe nach Australien, waren wir runter auf 34. Deswegen vielen, vielen Dank, bedeutet mir sehr viel. Ja, und wir beide wollen natürlich auch ein bisschen über Tennis sprechen. War aber sehr, sehr interessant, auch über den Job zu sprechen. Eine Hörerfrage dazu kann ich noch stellen, wobei deine Antwortmöglichkeiten wahrscheinlich sehr limitiert sind. Aber der Richard, der auch 7 € Patreon schon länger ist, fragt, ob du dir, tatsächlich hat er es so formuliert, ob du dir Sorgen machst um die rechte Lage, in dieser digitalisierten Welt.
Ja, also klar. Man muss, glaube ich, ja, man muss mit allem rechnen. Die Branche macht eine ganz schwierige Zeit durch. Du hast es gesagt, was bei der Bild-Zeitung los ist, bei ProSieben, Sat.1, ja, passiert einiges. Sport1 auch und natürlich auch bei Sky. Also kann man ja in den Medien lesen. Sky gerade sehr turbulent, steht womöglich, sage ich jetzt mal, zum Verkauf. Sky Deutschland. Und inwieweit das dann auch Rechte betrifft, ja, es wird nicht einfacher auf diesem sehr umkämpften Markt und man muss sich dann halt auch langfristig, glaube ich, kann keiner von uns sagen, was ist in 5 Jahren, schon gar nicht, was ist in 10 Jahren, wie findet der Medienkonsum in der Zeit dann statt und was ist mit diesen ganzen Giganten? Es gibt ja Player, die da jetzt rummischen. Wir reden hier von den größten Unternehmen der Welt. Wenn du dir Amazon anschaust, wenn die jetzt wirklich ernst machen würden im Sportrechtebereich, sind ja schon aktiv
Aber das sagen wir ja
bei
seit
Champions
Jahren,
League.
ne? Also das haben die Leute auch
Sagen wir
wirklich
seit Jahren,
gesagt.
sagen wir
Wenn
seit
die
Jahren, genau.
ernst machen, wenn die ernst machen, also wenn
Netflix,
Apple, Amazon
Net,
und Netflix,
ja.
wenn die ernst machen, dann.
Genau. Also erstmal die größten Unternehmen der Welt, das sind Google, Amazon, ja, und Apple natürlich, klar. Die sind alle auch in den Medien. Google mit YouTube, kann gut sein, dass irgendwann mal auch Tennisturniere auf YouTube laufen. Kann gut sein, dass Apple reingeht. Amazon war ja schon ganz aktiv in UK. Ich kann mich erinnern, die hatten die ATP Tour, Amazon Prime und
Ja,
auch US
klar.
Open und andere Turniere.
Haben dann auch viel über
Da scheint
Teams
es jetzt,
gemacht, ja, weil die gehören ja
genau,
auch
da scheint es jetzt
zusammen.
wieder einen Schritt zurückzugehen. Also ich glaube, die verlängern nicht, war jetzt mein Stand. Ja, und dann Netflix macht so tolle Dokus. Also genießt sich der die Dokus, die Netflix macht. Aber da munkelt man natürlich auch, dass sie dann irgendwann mal in den Live-Sportbereich reingehen. Und deswegen kann keiner sagen, wie es weitergeht. Und man muss, wir sind da nur ein Spielball, ne? Man muss, da haben wir es wieder, was du eingangs gesagt hast, Jannik, höchst flexibel muss man bleiben, ja. So geht's, glaube ich, nicht anders aktuell.
Danke, dass du trotzdem die Frage beantwortet hast. Es ist auch subjektiv nicht einfach. Fakt ist, jetzt steht erstmal Wimbledon vor der Tür und Stuttgart war. Darüber wollen wir jetzt reden. Ja, Paul, du warst in Stuttgart vor Ort mehrere Tage und hast auch das Finale, das dramatische Finale, das ich auch komplett gesehen habe als privater Zuschauer, von dir kommentiert. Hast du dich schon erholt von diesem Finale, auch wenn es jetzt schon 5 Tage her ist?
Ja, habe ich. Das war ein tolles Finale, enormes Niveau. Ich bleibe auch so in der Nachbetrachtung dabei. Jelena Struff hat es nicht verloren, sondern Tiafoe hat es gewonnen. Also das war große Klasse und ich glaube, auch da konnte man nochmal gut erkennen, wie sich Jelena Struff irre weiterentwickelt hat, was der nochmal für einen Sprung gemacht hat, denn ich glaube, in der Vergangenheit, da wäre er dann irgendwo vielleicht eingeknickt. Er hat so gut dann auch in diesen längeren Rallyes dagegen gehalten, ist stabil geblieben,
Hashtag
ist
Matchball.
Hashtag Matchball, auch da, genau, geht er, ich fand schon, in der Vergangenheit war das manchmal so ein bisschen Hit or Miss, ja, so dieses, dass er dann voll drauf zimmert und entweder der Ball schlägt ein an der Linie im Eck oder
Genau
geht an die
das
Plane.
hat mal ein deutscher Spieler, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, weil es ein Background-Gespräch war, vor 4, 5 Jahren zu mir in München gesagt. Der hat halt
Lieber
gesagt,
Jan, deine Schrift,
genau,
ja.
über Jan Schrift, der hat halt gesagt, Zitat, wenn sein A-Spiel kommt, was willst du da machen? Ganz klar, Top 25, da siehst du im Training aus, ganz, ganz alt, aber wenn das halt nicht kommt, dann ist es nicht gut genug. Das hat er halt in so einem Off-Record-Gespräch gesagt, um das mal so ein
Ja,
bisschen
und das hat man aber
festzustellen.
immer wieder, das gar nicht mal off record, Dominic Thiem, kann ich mich erinnern, hatte gesagt, ey, der Strofi, der spielt so schnell im Training. Also das hat man immer wieder gehört, dass der ein Trainingsweltmeister ist, dass der auch Zverev im Training schon geschlagen hat und Thiem auch mal so richtig auseinandergenommen hat. Und ja, der Thiem war, Domi war so begeistert, gesagt, es gibt kaum einen, der so schnell spielt wie der Strofi. Aber wenn er es nicht auf die Platte gebracht hat, ja, wenn er nicht die Kugel im Schläger hatte, dann gab es halt echt auch so viele Matches, wo dann kein Plan B ersichtlich war und er konnte dann manchmal auch nicht zurückkommen, hatte da kein Rezept. Und da ist was passiert. Ich finde, er ist mit der Beinarbeit, klar, dieses Explosive hat er immer schon, aber er ist irgendwie nochmal geschmeidiger geworden, auch in der Defensive und hat irgendwie so eine, ja, beliebtes Wort natürlich auch unter uns Kommentatoren, hat so eine Resilienz. Er hat so eine Zähigkeit, so eine Widerstandskraft, die war früher nicht so da, hatte ich das Gefühl, wie jetzt.
Kann ich
Und
bestätigen, ja. Das ist auch
ja,
so,
so als.
ich habe ihn ja in Paris auch interviewt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2 Tage vor Turnierbeginn, nach dem Madrid-Hype natürlich, auch wenn es dann in Paris gegen einen sehr guten Gegner ist. Jan Struff ist ja der König der schlechten Auslosung als gesetzter
Ja,
Spieler,
stimmt. Immer.
einen der 3 Spieler bekommen, die du ungesetzt nicht haben willst, der Tscheche, na hilf mir kurz, der Name ist
Lehečka,
genau,
Lehečka,
Hrečka
ja
war
genau,
im Race auf
ja.
unter den ersten 20.
Ja.
Und dann kriegst du ihn in der ersten Runde. Ist halt undankbar, adweb.de, sage ich mal so ein bisschen. Aber
Ja.
ich kann das komplett bestätigen, auch der Eindruck im Interview. Struffi ist so ein Mensch, jetzt mit 33, er ist derselbe Jahrgang wie ich, 2 Monate älter als ich werde jetzt 33. Der braucht diese Zeit und diese Erfahrung, um jetzt praktisch in diesem Haifischbecken auf der Profitour sein Ding machen zu können, ohne sich zu verstellen. Weil er ist nicht jemand, der sich verstellen kann und mit 21, 22, mal abgesehen davon, dass man die Tennisfähigkeit natürlich braucht. Aber die hatte er mit 22, 23 schon, auch um Top 100 Tennis zu spielen. Ist mit 23, glaube ich, das erste Mal in die Top 100 gekommen. Der braucht das Vertrauen zu sich und zu seiner Umgebung, zu allem, das zeigt ja auch sein Umfeld. Und jetzt halt in einem Alter, wo er mit sich und allem im Reinen ist, ich merke das an mir ja selbst auch, fallen halt die Dinge einfacher. Und das ist bei ihm so. Und eine Sache noch dazu auch, ich habe gestern der hatte das letzte Erstrundenmatch in Halle. Ich habe
Ja.
ab Mitte des zweiten Satz, ab Mitte des ersten Satzes gesehen. Und als er im Tief hatte, im zweiten, er hat Break zurückgelegen gegen Safiulin, genau diese Varianz und diese Tempowechsel. Also der hat dann Angriffsschläge des Russen mit Slice beantwortet, mit unterschiedlichem Tempo und ist dann aber mit der beidhändigen Rückhand wieder draufgegangen. Also in einem Ballwechsel hat auch Matthias Schrach, der Kommentator von Eurosport, der das gestern kommentiert hat, auch nochmal so analysiert. Möchte ihn zwar nicht mit fremden Federn schmücken, aber mir ist es auch aufgefallen. Das war so nicht da. Auch unter Drucksituationen nicht da. Und ich weiß,
Ja.
kannst du vielleicht noch, um nochmal auf Stuttgart zurückzukommen? Du warst ja auch vor Ort, ob du diese Eindrücke da so bestätigen kannst, beziehungsweise was du für Eindrücke von Struffi vor Ort bekommen hast.
Ja, also ganz fokussiert auch, war toll. Wir waren in einer Pressekonferenz, auch Moritz und ich zusammen waren dort. Und dann hat er auch erzählt, wie sehr er das genießt, wenn die Familie da ist. Also er hatte dort Henry, seinen Sohn und dann auch noch, ich glaube, Tochter, genau, ist jetzt zweite Kind. Und dann ist aber auch seine Mama mit dabei. Und es ist alles natürlich schon darauf ausgerichtet, dass er dann den optimalen Schlaf bekommt. Am liebsten wird er natürlich bei den Kindern schlafen. Er schläft aber dann schon in einem separaten Zimmer. Henry schläft bei der Oma und die ganz Kleine schläft bei der Mama. Aber natürlich kann er trotzdem immer wieder dann in diesen freien Stunden Zeit mit der Familie verbringen. Und das gibt ihm irgendwie auch nochmal, also das ist sicherlich auch ganz wichtig in seiner Entwicklung mit der Familie. Das hat ihm sicherlich auch, vielleicht gibt ihm das auch eine gewisse Gelassenheit manchmal. Es gibt einfach Wichtigeres als dann so ein Tennismatch. Klar ist so eine Niederlage immer bitter, aber ich glaube, die Kinder und seine Freundin geben ihm da sicherlich auch dann irgendwie wieder Kraft und Auftrieb. Und es ist einfach was passiert mit ihm. Diese Verletzungspause, glaube ich, hat er auch optimal genutzt im letzten Jahr. Er hat sich ja den Zeh gebrochen und selbst verschuldet, weil er sich so geärgert hat in Miami, da ein Match gegen Pedro Martinez gegen die Bande getreten hat und war
Man
deswegen
stelle sich
ja
vor,
komplett.
das würde, das wäre Zverev passiert.
Ja,
Was da für eine
Wahnsinn,
negative
Wahnsinn.
Shitstorm,
Ja,
da
genau.
siehst du, was
Und
Image ausmacht auch.
ja, er hatte vorher keine gute Strähne, da lief es nicht gut, aber und dann die komplette Sandplatzsaison verpasst, aber dann. Ich fand auch Wimbledon war der letztes Jahr schon so stark wieder, dieses Match gegen Carlos Alcaraz, erste Runde, da hatte Alcaraz am Rande der Niederlage im fünften knapp verloren. Und ja, die Ergebnisse jetzt, das ist ja alles, das ist kein Zufall, das ist so hart erarbeitet. Ganz wichtig sicherlich da auch Carsten Ahrens und Uwe Litschke, sein Fitness- und Physiotrainer in Personalunion, die sind ja schon auch so lange zusammen, das passt. Ja, da zeigt man auch wieder, dass so eine gewisse langfristige Zusammenarbeit, dass das einfach funktionieren kann,
Hundertprozentig,
wenn es
ja.
stimmig ist. Marvin Netuschil, wahrscheinlich auch nochmal ganz wichtig, so ein zusätzlicher Coach, der dann noch dazugekommen ist, der ja auch Madrid da war, der hat dann vielleicht nochmal eine ganz andere Ansprache, aber es ist beeindruckend, wie fit Struff mit 33 Jahren dasteht. Ich glaube, der hat auch körperlich wenig Themen, wenig Zipperlein. So die jeder hat immer so ein bisschen was, aber ich sehe keinen Grund, warum der jetzt nicht die nächsten Jahre da noch voll mitmischen kann. Und jetzt hat er eben auch mental noch mal eine andere Stabilität, glaubt dran und man darf eben nicht vergessen, der ist jetzt wirklich diese Ochsentour gegangen. Der musste Challenger ganz viel spielen, hat da natürlich viel gewonnen, Selbstvertrauen getankt.
Ich hatte ihn gesehen auf
Ja.
dem Außencourt in New York beim US Open letztes Jahr, Quali, zweite Runde raus gegen den Franzosen. Name fällt mir sogar nicht mal gerade ein. Das zeigt auch, ist jetzt kein, auch wenn der Quali Top-Top-Spieler spielen. Das hat er mir auch in Australien dann in dem Podcast bestätigt, in Melbourne. Da saßen 34 Grad nach überstandener Quali dann. Da hat er mir auch on the record, aber auch off the record hat gesagt, hey, das ist halt einfach kein Zuckerschlecken, hier in der Quali zu spielen. Und er war mega
Ja.
froh, dass, und da war ja Platz 164.
Ja,
Ja.
da kommt er her.
Und da
Da
hat er die
kommt er
Quali,
her.
und da hat er die Quali gepackt. Aber ich würde den Approach auch nochmal ein bisschen so anders machen. Also mal völlig egal ist, ob er das 3 Monate hält, 9 Monate hält, 2 Saisons hält oder jetzt bis zum Ende seiner Karriere da oben mit mich. Der muss es jetzt genießen. Und das tut er auch mit
Genau.
einem Fokus und er hat ja dieses positive Image, weil er halt nun mal sich nicht verstellt und ein netter Kerl ist und die Menschen ihn lieben. Da kannst du vielleicht auch nochmal sagen, nach der
Ja.
Niederlage ist er wahrscheinlich trotzdem mit Liebe überhäuft worden in Stuttgart, oder?
Ja, total. Total. Und ja, es ist schon irgendwo, es war verdient für Tiafoe. Ich habe es gesagt, er hat es gewonnen. Der war großartig.
Ja, er war seit zwei
Und
und drei, war ja ein bisschen stabiler außerhalb vom Tiebreak, muss man
genau.
schon sagen.
Und
Aber
du merkst
Struffi ist
natürlich,
halt
was
da
der für einen
geblieben.
Touch hat, der Tiafoe, ne?
Ja.
Was der für Möglichkeiten auch hat. Trickreich und ja, vielleicht eine Spur noch mal variabler. Und auch vom Mindset hast du aber gemerkt, Tiafoe war auch einer, der in der Vergangenheit auch mal so seine Hängerphasen hatte. Der ist so konsequent geblieben und
Ja,
er hat
aber jetzt hat
keinen
er
Break
gestern
geschafft
laufen
gegen
lassen.
Struff.
Ja, der hat das jetzt.
Gestern hat er laufen lassen.
Genau, nee, pass auf, er hat es genau so gemacht. Er wollte diese Top Ten. Der hat sich komplett fokussiert. Ich habe ja auch das Viersatzspiel in Paris vor Ort gesehen. 2,5 Sätze in der Pressetribüne, ansonsten unten in den Katakomben. Da waren ja gegen Zverev auch diese Auf- und Abs da, ja. Also bei allem Respekt vor Zverevs Leistung, dass er sein Halbfinale bestätigt hat, dass er die Punkte verteidigt hat und so weiter. Aber mit mentaler Stärke und auf dem Niveau bleibend hätte er das gewonnen. Und er war auch komplett devastated danach in der PK, gesagt, ich habe es hier aus der Hand gegeben. Und dafür ist er ja, hast du ja auch im Live-Kommentar, glaube ich, gesagt, bekannt. Aber mit diesem totalen Ziel, Top-10-Turniersieg, konnte er da bei kompletter Hitze und deutschem Publikum, konnte er das komplett fokussiert machen. Gestern zweite Runde
Korda.
gegen Korda, hat er im zweiten Satz laufen lassen. Ich habe es gesehen.
Okay. Ich habe es nicht gesehen, ja.
Ja, da war der Akku halt einfach leer. Also er hat jetzt nicht, der hat jetzt nicht
Okay.
getankt, aber sag
Ja.
mal so, er ist jetzt nicht zu den Returns gesprungen wie gegen Struff.
Ja.
Hundertprozentig nicht. Und ja, das ist einfach so schade. Ich sag, wenn man eine Sache,
Ja.
wir wollen auch gar nicht drauf
Ich wollte.
rumhacken, aber eine Sache kann man kritisieren, habe
Ja,
ich
sag.
in einem Tweet formuliert. Im letzten Tiebreak hat er Mini-Break gehabt, einen Mini-Break, und hat dann beide Aufschläge verloren, wo der erste Aufschlag nicht kam und da kam der Return direkt vor die Füße. Ich weiß, jetzt sagen alle, ja, Yannick, du hast leicht reden. Hundertprozentig habe ich leicht reden. Aber wenn er da halt den Aufschlag hält, mit ersten Aufschlag, marschiert er da durch. Aber nach diesen beiden Aufschlägen war natürlich das Niveau auch wieder super und er hat sich nichts vorzuwerfen und ich unterschreibe 1000%, was du gesagt hast. Er hat es nicht verloren, sondern Tiafoe hat es gewonnen. Und deswegen hat er sich auch außer diesen zwei Aufschlägen vielleicht nichts vorzuwerfen. Nichts.
Ja, und so eng ist das dann eben beieinander. Und auf Rasen finde ich da manchmal noch mehr. Also da rückt dann diese Weltelite noch enger
Obwohl das
zusammen.
lächerlich
Also
eben. Also ganz ehrlich, das ist manchmal voll Glück auch, vor allem im Timebreak.
ja, schau dir den Matchball an, wie Tiafoe den noch rüberzaubert. Das ist natürlich auch große Klasse, das ist Weltklasse. Das war sensationell auch von Struff, wie er den Smash da antizipiert
Struffi
und
hat für eine
zurückbringt.
Millisekunde gedacht, dass das reicht, hat
Ja,
den Smash
und
bekommen
dann,
und war dann komplett
genau.
irritiert, dass er da noch hinrennen muss. Das war die
Also,
Millisekunde, wo er da nicht
ja,
mehr hinkam, ja.
genau. Für alle, die es nicht gesehen haben, bei YouTube nochmal eingeben, Matchball Tiafoe gegen Struff in Stuttgart. Das war wirklich so ein cooler Matchball.
Oder einfach
Und
auf
da bin ich
seiner
auch voll abgegangen.
Insta-Seite live
Ja, oder
gebracht.
so.
Genau. Wie heißt deine
Genau, da ist er auch
Insta-Seite
noch.
nochmal genau? Paolo Carrego oder so?
Meine Instagram-Seite.
Ja.
Ja, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle, schaue ich selber nochmal. Ja, heißt Paul Häuser. Paul
Paul Häuser.
Punkt Häuser.
Ah,
Paul
okay.
Punkt Häuser. Also Paul Punkt Häuser.
Dann habe ich das vielleicht
So
mit
heiße
Twitter
ich. Genau.
verwechselt, ja. Aber da bist du auf jeden Fall
Ja.
erreichbar und da
Bei
findet man auch
Twitter
dich.
bin ich, glaube ich, der Sky Paul H. Jetzt auch nichts Falsches erzählen, damit wir alles beieinander haben. Bei Twitter ist es @sky_Paul H.
Sehr gut. Da könnt ihr Paul folgen, Folgeempfehlung
Genau.
und die sozialen
Genau.
Kanäle des Podcasts kennt ihr ja auch, advantage-podcast auf
Richtig.
Instagram.
Wir haben, und ich bin auch bei einem Podcast dabei mit Michael Stich und Patrick Kühnen,
Yes.
Mad Dog und Wingman. Da müssen wir auch kurz genauer drauf. Alle 2 Wochen,
Bin ich mir auch relativ
da
sicher,
kommt jetzt auch.
dass viele, viele meiner HörerInnen auch bei dir reinhören, bei euch reinhören. Ist ja auch im
Genau. Das ist unser
Podcast-Chart
Sky
immer,
Tennis
ist ja immer in
Podcast.
den Podcast-Charts ganz oben mit dabei. Da macht ihr richtig gute Arbeit. Paul, ich muss was gestehen. Ich war seitdem
Ja.
Stuttgart ein Rasenturnier ist, noch nicht einmal dort vor Ort, weil es oft nach dem French Open ist und ich einfach nicht mehr kann. Deswegen möchte ich bitte mal, dass du sagst, was ist in Stuttgart für ein Turnier? Ist es cool da?
Ja, das ist sehr cool. Also es ist halt, ich mag das auch, diese Club-Atmosphäre, wenn du das so hast, wie in München beim MTTC Iphitos. Und ja, dort, hier, Weißenhof, das ist einfach, das ist so schön gelegen, ne? Killesberg da oben, Blick
Ja, also
runter. Ich finde Stuttgart generell so
Sandplatz war ich
genial
ein,
mit dem,
zweimal da, aber seit es auf
ja.
Wiese gespielt wird, war ich noch nicht da, ja.
Ja, und Rasen macht es natürlich immer so ein bisschen, manchmal eine Spur edler. So, jetzt muss man den Hauptsponsor nennen. Die sind da reingegangen und die haben, glaube ich, da ordentlich Geld in die Hand genommen. Die haben das hier nochmal gepusht. Also diese Players Party, Moritz und ich waren da, das ist schon ein Genuss gewesen. Und ja, also Hugo Boss, Boss Open, da wirklich. Ein großer Auftritt. Man hatte das Gefühl, als man auf die Anlage gekommen ist, das sind nicht die Boss Open, sondern es sind die Berrettini Open. Es war irgendwie alles zugepflastert mit Plakaten von Matteo Berrettini, aber der
Da
ist
muss man aber
natürlich auch.
mal, da will ich mal kurz kritisch ein bisschen einhaken. Ich
Ja.
habe es ja auch öffentlich mal zumindest angedeutet. Ich meine, okay, ein
Ja.
Turnierverantwortlicher kann nicht immer alles perfekt planen. Ist voll klar, aber es wird schon der Eindruck deutlich, dass dass die Veranstalter natürlich nur bedingt, dass sie was dafür können, aber die haben natürlich auch die falschen Pferde dieses Jahr gesetzt, ne? Mit Berrettini und Kyrgios, der sicherlich auch
Curious.
eine Antrittsprämie bekommen haben wird, mit dem du ja auch Tickets verkaufst. Wenn du sagst, das war alles dazu gekleistert, die beiden haben halt angeschlagen in der ersten Runde hundsmiserabel spielen können, weil die Körper halt auch nicht funktioniert haben. Berrettini hat sogar geweint auf dem Platz.
Gegen Sonego, gegen seinen
Und
Kumpel,
da
ja.
kann man ja auch mal sagen, also weil wir werden ja weder von Bus noch von Stuttgart bezahlt oder so, da muss schon einiges investiert werden in diese Spieler, ne? Was natürlich dann, also die hatten jetzt natürlich Glück, dass Struff ins Finale kommt, es war ein Traumfinale etc., aber das kann halt auch
Ja.
gehörig in die Hose gehen.
Das kann total in die Hose gehen. Das ist immer, glaube ich, ja, immer schwierig für Turnierdirektoren. Können wir auch, also da kann auch unser Sky-Experte, Turnierdirektor in München, Patrick Kühn, einiges dazu erzählen. Ja, das ist immer so ein bisschen Gamble. Du kannst natürlich, du weißt ja nicht genau, wie fit ist denn jetzt Nick Kyrgios, ja, wie gut kommt er zurück? Der hat, wenn der Arm läuft, wenn er, ich hatte das Gefühl, der ist nicht austrainiert, nicht in dieser Fitness
Ja,
wie vor einem Jahr,
du
als
hast ihn
er,
doch auch gesehen, ne?
ja,
Du hast ihn doch auch interviewt.
genau.
Er ist in den sozialen Medien gibt es Gerüchte, was sein, also nicht nur was den Kniezustand angeht, sondern auch was den körperlichen Zustand angeht, Stichwort Gewicht. Was hattest du für einen Eindruck?
Ja. Ja, ist, würde ich sagen, 4, 5 Kilo mehr drauf. Ja, mein Gefühl, und eben auch nicht so fit, so drahtig wie letztes Jahr, als er im Wimbledon-Finale
Weil da war es
gegen
brutal.
Djokovic ja auch einen Satz gewonnen hat. Ja,
Da war
genau.
es brutal. Ich war ja
Genau.
vor Ort in
Er war
Wimbledon
brutal fit.
und
Ja.
Das ist auch das, was mir gefeedbackt wird von Reportern und Trainern aus Australien. Das habe ich hier im Podcast auch schon mal gesagt. Das gilt jetzt aber nur noch für 2022. Danach ist ja viel passiert. Der Junge spielt ja mit dem Narrativ, dass er nicht viel macht. Aber zumindest
Ja.
2022 hat er brutal viel gemacht. Und der hat
Ja.
diesen ganzen Kram, wo er sagt, dass er den hasst, fitnessmäßig hat er komplett durchgezogen. Weil du kommst nicht nur mit einer coolen Masche und Aufschlägen ins Wimbledon-Finale. Das mag er zwar als
So.
Narrativ, aber diese Back-to-Back-Halbfinalsätze und dann dieser Wimbledon-Lauf, der hat auch was mit der körperlichen Fitness zu tun. Du weißt, Paul, ich bin Verfechter auch der physischen Stärke im Tennis und was das ausmacht. Auf Rasen zwar weniger, aber du musst es trotzdem haben, zu einem gewissen Punkt. Du hast ja gesehen, nur mit dem Aufschlag letzte Woche, die erste Runde, da kommst du halt einfach nicht weit. Punkt.
Genau,
Und das
genau.
Ist schön, dass du das jetzt bestätigen kannst, weil das hatte ich jetzt auch gehört, aber ich gebe nicht so viel auf Spekulation. Es wirkt am Fernsehen ein bisschen so, ja.
Ja, nee, der war auch platt im zweiten Satz, und vielleicht waren auch wieder Kniebeschwerden dabei. Er hat jetzt Halle rausgezogen,
Ja,
ne?
also das sind
Ja.
100%ig
Und
Knieprobleme.
Berrettini hat Queens rausgezogen. Also ja, bei Berrettini muss man sich, finde ich, auch große Sorgen machen. Der ist ständig, hat er irgendwas, ständig verletzt. Das ist so schade. Der ist ein richtig großer Pechvogel. Ey, der hat Wimbledon so stark gespielt, auch damals vor 2 Jahren, als er im Finale gegen Djokovic war.
Das hat
Und
Djokovic jetzt
letztes
kaputt
Jahr,
gemacht.
ja, und letztes Jahr,
Zwei seiner größten
richtig. Und wir
Gefährdungen
dachten, genau.
sind nicht in der Lage,
Richtig.
kompetitiv Tennis zu spielen gerade.
Genau. Und bei Berrettini darf man auch nicht vergessen, was da letztes Jahr war. Da gewinnt er Stuttgart und er gewinnt Queens. Hat so einen guten Lauf, so eine gute Form. Und kurz vorm Turnierstart Wimbledon, Covid. Und er hätte ja gar nicht rausziehen müssen, hätte mit Corona auch spielen dürfen. Ja,
Ja.
aber ja, ich glaube, er hatte eben keinen milden Verlauf, sondern ihm ging es wirklich schlecht. Musste rausziehen, und ganz bitter, weil da wäre er in einer noch besseren Verfassung gewesen, glaube ich, jetzt mit einem Jahr mehr Erfahrung und dem
Voll.
Wimbledon-Finale aus dem Jahr zuvor. Und das war schon ganz bitter für Berrettini. Aber nochmal ganz kurz zu Stuttgart zurück. Also man hat dort auch gespürt, Struff ist ein Publikumsliebling, den alle können sich irgendwie auf Struffi einigen. Der wurde transportiert, und er konnte damit umgehen, weil er einfach diese Form hatte. Vielleicht hat es auch natürlich geholfen, dass er French Open früh raus ist und dann ein bisschen mehr Zeit hatte, sich vorzubereiten, zu regenerieren. Und ja, natürlich war das jetzt irgendwo ein Downer, dass er das Finale dann so knapp verliert. Aber ich glaube, alle spüren auch, hey, wenn er so weitermacht, die Chance, dass er endlich ein Turnier gewinnt, dass er seinen Premieren-Turniersieg auf der Tour feiert, die wird wiederkommen. Dann wird es schon noch klappen. Und jetzt ist er Halle, du hast gesagt, reife Leistung gegen Schäfer, gegen den Russen. Warum soll er nicht in Halle auch noch ein
Wollte es
bisschen
gerade
da
sagen.
weiter mitmischen?
Ich
Und
wollte
im
gerade
Race
sagen.
steht er auch so gut da, genauso wie Sascha Zverev. Also die Perspektiven sind eigentlich gerade richtig gut im deutschen Herrentennis, wenn wir uns Strofi und Zverev anschauen. Ja.
Für euch als Info, wir nehmen Donnerstag Nachmittag auf. Es ist gerade 13:37 Uhr und Struff ist ab 14:15 Uhr angesetzt gegen Bublik. Momentan auf Center Court Sonego gegen Sinner. Sonego hat den ersten Satz im Tiebreak gewonnen gegen Jannik Sinner. Ich glaube trotzdem, dass Sinner das noch drehen kann. Also die werden noch ein bisschen beschäftigt sein heute.
Ja.
Hanfmann heute noch im Einsatz, aber das interessiert euch nicht, weil wenn ihr hört, ist das schon wieder Geschichte. Um Stuttgart abzuschließen, gibt es einen Punkt, der dir besonders gut gefallen hat und einen Punkt, wo du sagst, okay, das kann man verbessern aus journalistischer Sicht oder aus Zuschauersicht, oder das, was dir einfach so einfällt, sowohl positiv als auch negativ, oder vielleicht gibt es auch nichts Negatives bei.
Ja, ich habe schon so zwei, drei Momente, Matches, wo ich mir gedacht habe, jetzt wünsche ich mir, dass der Center Court ein bisschen voller ist, dass man da vielleicht nochmal, aber das ist wirklich schwierig, dass man dann so Aktionen bringt, Kids Day, dass man einfach, ich habe das Gefühl, die Tickets sind sehr, sehr teuer. So, für,
Also
also
ich bin
klar,
Beindorfer und
Halbfinale,
Emotion.
Finale war,
Genau, ich bin
ja,
Beindorfer und
Emotion Group, das
Emotion
ist sehr, sehr teuer.
sind
Da
ja
würde ich mir einfach noch
groß.
mehr Aktionen wünschen, ja. Das wäre jetzt so der, aber ansonsten, das Drumherum ist große Klasse, was dann halt, wenn man auf der Anlage ist. Also mir hat besonders gut dieser Kolosseum-Court gefallen. Das ist so der zweite Court und das hat wirklich dann auch nochmal, du hast dann diesen Blick runter auf Stuttgart und da waren eben dann diese Steinsitze. Ja, wirklich so ein bisschen Kolosseum-Feeling. Und dann hat er natürlich mit diesem Rasen, es sah unglaublich toll aus. Also dort habe ich ein paar Doppelmatches gesehen mit Kevin Kravitz und Tim Pütz. Fand ich sehr, sehr lässig. Und ja, auch ich durfte zum ersten Mal selber auf Rasen spielen. Das war natürlich eine ganz besondere Geschichte.
Endlich sprichst du es an. Endlich.
Das hat Moritz. Moritz hat's eingetütet. Moritz hat
Du und Michael
eingetütet.
Becher. Also du bist ja
Ja,
selbst ein
das.
ambitionierter Tennisspieler. Petra wollte auch wissen,
Ja, die einen sagen so, ne,
was
die
für eine
anderen.
LK du hast. Petra wollte wissen, was du für
Ja,
eine LK hast.
ich weiß es nicht genau. Ich tippe auf 22 oder 23. Also ganz schlecht, weil ich ganz selten spiele, weil ich mich jetzt auch nicht um die LK kümmere. Ich habe mich auch nie einstufen lassen. Also ich habe bei 23 angefangen und habe jetzt in den letzten 7, 8 Jahren, glaube ich, nur einmal Mannschaft gespielt. Dann beim TC Ramersdorf bin ich gemeldet. Da kann man
Also.
nachschauen beim BTV oder bei meinem Big Point kann man bestimmt irgendwo nachschauen. Ich tippe auf 22. Vom Level würde ich sagen, aktuell vielleicht ein LK11er, LK, ja, vielleicht, wenn es gut läuft. Also einstellig bin ich nicht, würde ich sagen. Aber so LK11, 12, so um den Dreh bewege ich mich.
Also,
Man sieht sie
liebe.
leider in dem Video
Nee, jetzt
mit
warte,
Michael
jetzt pass
Behr.
auf. Jetzt lass
Ja,
uns
sag
mal
du.
für dich retten hier, ja? Also, liebe
Ja.
Advantage-Hörerin, ich bin ja für meine investigative Art bekannt und für meine kritische Art. Und ich habe mir dieses Video angeschaut und ich muss sagen, Paul, ich bin positiv überrascht. Und vor allem, du weißt doch, was ich für ein Liebhaber der einhändigen Rückhand bin. Warum hast du mir nie gesagt, dass du das einhändig spielst? Das sieht ja wunderschön aus.
Ja, also meine großen Helden waren natürlich, als ich angefangen habe mit Tennis, Stefan Edberg war mein größter Hero
Auch
und dann
deswegen spielst du
natürlich,
einhändig, also es hat keine technischen Gründe,
deswegen
sondern
spiele ich,
Vorbilder.
ja,
Okay.
deswegen spiele ich einhändig, wollte immer einhändig spielen und Michael Stich natürlich, muss ich nennen. Unser Mad Dog, Michael Stich und Boris Becker, klar. Deswegen, dann war später mein Hero Gustavo Kuerten. Unfassbar geile einhändige Rückhand auch. Und das hat es dann nochmal bestärkt. Ich hatte schon so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich habe unglaubliche Nachteile mit dieser einhändigen Rückhand, weil die bei mir auch gar nicht so gut ist, finde ich. Also das ist schon klar mein schwächerer Schlag. Und
Ist
wenn
egal,
du mit
Hauptsache es sieht
einem
schön aus.
Es sieht gut aus, genau. Also ich bin jetzt kein Powerhitter, so viel kann ich sagen. Klar, wenn der Aufschlag mal kommt, dann geht da schon was. Ich bin 1,88 Meter, 1,89 Meter groß. Aber ansonsten bin ich eher immer so von meiner Anlage ein Grinder, ein Counterpuncher, der versucht, den Fehler rauszukitzeln. Ich habe einen ganz guten Rückhandslice, das hilft natürlich auch manchmal. Und ansonsten
Das
gerne auch auf Sand 1, 2 Meter hinter der Grundlinie unterwegs.
Geil.
und abwartend. Ja,
Es sah auf jeden
genau.
Fall,
Das ist mein
sah auf jeden
Spiel.
Fall gut aus und es war ja auch eine Premiere auf Rasen und es ist
Ja,
wirklich ja
ja.
auch
Ich habe mich
was anderes.
sehr vorsichtig bewegt, muss ich dazu sagen. Also ich war selber ein bisschen erschrocken, als ich das Video gesehen habe. Es hat so viel Spaß gemacht. Und Moritz ist großartig an der Kamera, was der da organisiert hat. Und das war, glaube ich, echt eine kurzweilige Matz, kann man auf meinem Instagram-Account auch sehen. Es hat so viel Spaß gemacht, aber ich war erschrocken, wie langsam das aussieht. Wenn man sich dann selber mal sieht, sehr
Ja,
behäbig.
aber da
Also
muss
ich
ich
muss ein
dich,
bisschen an der Beine
nee, aber das ist ja
arbeiten.
immer
Muss
so.
was passieren.
Das
Ja,
ist ja immer
genau.
so. Also wenn ich denke, ich habe im Tischtennis sechsmal gegengezogen und ihn dann irgendwie diagonal reingeschweißt und ich sehe das dann später auf Video. Es sieht zwar immer noch okay aus, aber nicht so, wie man sich vorstellt. Das sind dann immer die Momente, wo man sieht, ah, okay, ich bin halt ein
Ja.
Landesligaspieler. So. Aber es macht trotzdem von Herzen Spaß und das ist ja auch wichtig.
Es
Es ist
macht so viel
super,
Spaß.
super
Es genau.
Gelegenheit.
Ja.
Paul,
Es ist so ein cooles Spiel.
Lass uns nochmal
Ja.
kurz auf jene Spielerinnen blicken, die das ein bisschen besser können als wir. Jule Niemeyer in Berlin hat zumindest mal einen rausgehauen, Ons Jabeur, geschlagen vorgestern. Spielt
Spielt
momentan,
gerade
ja, genau,
gegen
also wenn ihr das
Margareta
hört,
Vondrousova,
wenn ihr
ja.
das hört, seid ihr schon schlauer. Sie liegt 3-6, 1-2 hinten. Wondroschowa hat Andreescu geschlagen, die auf Rasen auch spielen kann. Die war letztes Jahr
Oh
in
ja.
Homburg ganz gut. Du hast Berlin zumindest auch ein bisschen verfolgt. Ich bin jetzt gar nicht auf dem Stand, ob du das Spiel kommentiert hast.
Nee, habe ich nicht.
Nee.
Hat der Kollege Hannes Herrmann gemacht.
Okay.
Niemeyer
Aber
gegen Jabeur.
wir wollen trotzdem ein
Genau.
bisschen über sie sprechen. Wir haben beide natürlich auch einen Kontakt zu Christopher Kahrs, zu ihrem Trainer.
Ja. Großartiger Typ.
Was ist denn dein persönlicher Eindruck momentan bei Julian Niemeyer? Ist ja keine leichte Situation, auch komplett fürs Damen-Tennis. Ein Einwand noch. Barbara Rittner, die ja auch Turnierdirektorin in Berlin ist, hat die Kritik in Berlin ein bisschen von sich gewiesen und hat gesagt, ja, natürlich ist es nicht unser Anspruch, nur zwei Spielerinnen unter den Top 100 zu haben,
Ja.
aber sie würden gute Arbeit machen bei den Junioren, aber der Sprung danach sei halt auch Sache der Spielerin selbst. So, das war jetzt nicht das komplette Zitat, aber das war die Quintessenz dessen, was sie gesagt hat.
Ja, schwierige Zeiten.
Aber mal nur auf Jule jetzt, also sonst sprengt es den
Ja.
Kontext natürlich.
Ja, genau, würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir
Genau.
jetzt hier
Aber glaubst du,
darauf
dass
eingehen.
Jule so den Dreh bekommt, unabhängig von den Ergebnissen, aber zu einer Leistung, die der Leistung aus dem zweiten Halbjahr letztes Jahr zustande kommt? Oder glaubst du, dass das Tief länger anhalten wird?
Lustigerweise im Podcast bei uns, bei Mad Dog und Wingman, hat Michael Stich sowas Ähnliches angekündigt. Er hat ein ganz schwieriges Jahr 2023 für Julian Niemeyer prognostiziert. Ja, klar, sieht auch da im Fitnessbereich noch Defizite. Und ich glaube auch für diese längeren Rallyes, ja, da braucht es noch mal ein bisschen mehr. Das ist ähnlich wie bei Jan-Lennard Struff in der Vergangenheit, dass da so eine Resilienz fehlt. Jabeur musst du aber trotzdem erstmal schlagen, 7-6-6-4. Ich finde Christopher Kaas großartig, tolle Ansprache, super Trainer und bin aber auch immer ein Freund davon, wenn man sich dann noch einen zusätzlichen Coach holt. Und jetzt ist Andrea Petkovic dabei. Die war, glaube ich, auch in Paris. Ich hoffe, dass sie Wimbledon auch dabei ist, so ist meine Info. Die wird vom DTB gestellt. Die ist für
Ja,
Noma
genau. Die hat ja
Akogue.
eine offizielle, die hat ja eine offizielle Mentoring-Rolle jetzt.
Genau.
Da kann ich kurz mal einhaken. Also was ich gehört habe,
Ja.
dass das Schöne ist, dass wir jetzt hier keinem auf die Füße treten. Der Podcast ist ja unabhängig und so weiter. Also was ich gehört habe, ist, dass Porsche da mit drinsteckt, finanziell. Und was ja, also ist ja auch völlig okay, ist ja eine gute Sache, weil die Franzosen machen das ja nur, Ex-Profis im Verband einbauen.
Ja,
Und
und das ist super. Ja.
Nachwuchsspieler pushen, auch wenn die Franzosen jetzt auch seit 40 Jahren nicht unbedingt Grand-Slam-Sieger, zumindest den Männern in Paris jetzt produziert haben, aber sie haben ja trotzdem in der Breite sehr, sehr viele gute Spieler.
In der Breite großartig, ja.
Genau, da gehört ja auch dann einfach mal Glück dazu. Und Andrea Petkovic ist jetzt offiziell in Mentoring-Rolle, saß in Berlin auch in der Box, war in Stuttgart dabei ich habe sie auch schlendern sehen mit ihrem Freund in Paris. Also die hat Trainingseinheiten auch mit den Nachwuchsspielerinnen gemacht. Ella Seidel, von ihr halte ich auch sehr viel. Die hat leider erste Runde verloren gegen, aber scheiß Auslosung auch gegen die starke Russin, die das auch dann gewonnen hat, die Australien und Paris gewonnen hat. Die sollte sich auch auf die, die wollte unbedingt nochmal ein gutes Resultat bei den Juniorinnen haben, glaube ich, für ihr Ego auch. Aber sie ist eigentlich auch schon bereit, um auf den kleineren Turnieren bei den Damen Erfolge zu feiern. Das ist eine gute Spielerin. Aber der Fitnessfaktor, also ich weiß, dass Christopher Kahrs, die arbeiten ja auch mit dem guten Physio zusammen und seiner Frau. Sag mir, hilf mir gerade mal nochmal bei den Namen. Moritz, sag ich schon. Paul aus Regensburg, das Team. Ich glaube,
Ja, Florian Zitzelsberger. Ja,
genau,
natürlich, genau.
er und seine
Früher bei
Frau
Jule
sind,
Görges, genau.
genau, er und seine Frau sind involviert. Die waren auch auf der Nordamerika-Reise vor dem Billie Jean King Cup dabei. Jule probiert auch viel Yoga aus mit der Frau, hat mir Kasi gesagt, ich möchte nicht die schützende Hand darüber halten, aber ich möchte zumindest mal sagen, weil es geht jetzt ja in die Richtung, dass viele sagen, ja, Fitness und Körperbau sind ein Problem. Zwei Sachen dazu. Jeder Körper ist ja auch anders und hat mit gewissen Sachen zu kämpfen, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Was ich höre, ist, dass sie auf jeden Fall professionell trainiert. Und dass es aber vielleicht auch mal eine Zeit lang dauert, bis dieser Körper sich darauf einstellt. Deswegen möchte ich da noch nichts Kritisches sagen. Was natürlich auch eine Sache sein kann, ist, wenn man da vom Körperbau was verändert, dass dann auch das auf die Schlaghärte geht und so. Da möchte ich dem Team noch Zeit geben. Aber wenn da langfristig, also sagen wir mal so, wenn wir jetzt nächstes Jahr reden würden und da ist es immer noch so auf der Stelle, dann muss man da auf jeden Fall mal kritisch dann vielleicht werden. Aber ich bin jemand, weißt du, in der heutigen Zeit auch mit verschiedenem Körperbau und man weiß nicht, in welcher Situation die Person steckt und so. Das ist schon ein sehr sensibles Thema. Aber
Ganz
man
schwierig,
sieht es
naja.
natürlich auch ein bisschen. Auch Ons Jabeur hat ja nach ihrer Verletzung Probleme auch. Die ist natürlich super durchtrainiert. Die ist mal die Treppe vor mir in Paris hochgelaufen nach einer Pressekonferenz. Also Waden, die
Muskulatur.
so muskulös sind und so weiter. Man unterschätzt es ja auch ein bisschen. Also auch zum Beispiel bei Stan Wawrinka, hieß es ja früher auch immer, ja, der hat vielleicht einen Bierbauch und so. Ja, habt ihr den schon
Nee,
mal
nee,
ohne
nee.
T-Shirt gesehen? Ey, da ist nichts
Ja.
mit Bierbauch, ja, so. Aber, ich möchte ihr noch ein bisschen Zeit
Ja,
geben.
und Wawrinka ist ein sehr guter Vergleich, finde ich, weil das ist schon eine Qualität, die Jule Niemeyer hat. Und ich glaube, das kann auch ganz schnell wiederkommen. Sie hat diese Möglichkeit, ihre Gegnerin wirklich vom Platz zu schlagen, so mit ihrer Power. Und auch die Großen. Und das kann Wimbledon, wenn die angeknipst ist, wenn sie dieses Vertrauen hat, das kann auch echt wiederkommen. Wir dürfen nicht vergessen, was sie für tolle Matches schon hatte, wie sie gegen Swiatek auch mal. Dann anderthalb Sätze waren es zwar am Ende nur, aber sie hat mitgehalten mit Swiatek. Und Wawrinka, der war auch so einer, der konnte, also das ist ja unvergessen, was der schon geleistet hat, wie er Djokovic damals im French Open Finale wirklich weggeprügelt hat, in so einem Endspiel. Und
In der
ja,
Hose auch.
ja, und das willst du natürlich, diese Power willst du auf keinen Fall verlieren bei Julia Niemeyer. Ja, da hat sie schon Qualitäten. Natürlich muss man aber, wenn man jetzt nur aufs Ranking schaut, Nummer 120 raus aus dem Top 100, das ist schon enttäuschend von der Entwicklung. Aber ich sehe viele positive Tendenzen. Jetzt der Sieg gegen Jabeur. Sie hat sich hier durch die Quali gekämpft. Zwei
Das ist aber auch eine
Matches, dann hat
Sache,
sie
Paul,
gewonnen.
da muss ich noch mal ganz kurz
Ja,
sagen, wir sind
guter Punkt.
mittlerweile
Ja.
im Patreon-Teil, das werden nicht mehr allzu viele hören, aber vielleicht werde ich es auch noch mal öffentlich sagen, es geht nicht, wir haben so wenig deutsche Turniere, es geht nicht,
Ja.
dass du die deutschen Spielerinnen durch die Quali beißen lässt oder eine Wildcard für die Quali noch nur gibst. Ich weiß, da ist viel Geld drin, in Stuttgart
Ja, kann ich gleich was zu sagen. Ja.
beim Porsche Grand Prix und auch in Berlin mit dem Matratzensponsor.
Bett 1, ja.
Die holen natürlich die großen Spielerinnen und die Hauptfelder sind begrenzt. Aber, und das gilt ja auch für die Männer, wir haben so wenig Turniere, wir haben so viel wenig Challenger-Turniere und ITF-Turniere in Deutschland. Wenn du das mit Spanien, Italien und Frankreich vergleichst, ist ja ein Witz. Ja,
Das ist ein
du
Witz.
musst,
Das ist ein
du
großer
musst, du
Nachteil.
musst Seidel, du musst Noma Noah Akuku, du musst Niemeyer, du musst die pushen. Und dann die nächste Generation musst du auch pushen und die musst du in die Quali setzen. Du musst drei Deutsche fix im Hauptfeld haben. Ich habe großen Respekt vor Sabine Lisicki, die arbeitet richtig hart. Ich habe sie in Stuttgart auch gesehen, im April in der Quali gegen Petra Martic. Das ist schon wieder okay. Und sie ist, sieht auch echt drahtig aus und so. Und ich verstehe das auch als Lokalmatadorin und so weiter. Und ich verstehe auch, dass das schwierig ist. Ja, also auch an Frau Rittner und so gerichtet. Ich weiß, dass es das schwierig ist, allen gerecht zu werden mit den Sponsoren und so. Aber wir müssen uns da was überlegen, weil wenn wir dort die Spielerin nicht Punkte machen lassen oder ihnen die Chance geben, was ist denn, wenn sie vor heim Publikum aus Versehen die erste Runde
Richtig.
gewinnen und pushen? Und das gibt dann einen Push. Ja, das
Ja.
hat schon ganz andere Karrieren angekurbelt.
Unterschreibe ich komplett. Es ist nur einfach, also.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.